schönen Dank erstmal für die Einladung und für die pathetische Einleitung. Es geht um ernsthafte Sachen heute Abend und man weiß eigentlich nicht genau, wo man beginnen soll, denn Christian sagte gerade, es geht um uns politische Lösungen und man wisse eigentlich nicht, mit welcher politischen Lösung man zu rechnen habe, beziehungsweise ob man überhaupt eine Hoffnung noch haben darf. Ich würde damit beginnen wollen, dass ich sagen, dass es, wenn es keine politische Lösung für den Nahostkonflikt gibt, den Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis, dann wird es überhaupt keine Lösung geben. Dann wird es nur noch den Untergang des Nahen Osten geben. Es muss eine politische Lösung geben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das bedeutet zum einen, dass man sich klar werden muss, unter welchen Bedingungen es eine solche politische Lösung geben kann, um sich dann, und hier teile ich die Skepsis von Christian, die Frage muss, warum zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Perspektive sich öffnet. Ganz im Gegenteil, es scheint, als würde besonders die israelische Gesellschaft in einer totalen politischen Regression sich im Moment befinden. Um das Erste kurz mal zu thematisieren, das mache ich kurz und bündig, um nachher auf die Problematik tiefer einzugehen. Ich glaube, was ich am auslaufenden Oslo-Prozess in Camp David und später in den Taba-Verhandlungen erwiesen hat, ist, dass unter einer totalen Räumung der besetzten Gebiete, das bedeutet den Gazastreifen und die Westbank im palästinensisch-israelischen Konflikt, im Konflikt mit den Syrern, würde ich noch die Golan erhöhen, mit dazu rechnen wollen, ohne einen Abbau aller Siedlungen, die infrastrukturell angelegt worden sind in den letzten 30 Jahren, ohne eine Lösung der Jerusalem-Frage im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung, das heißt Jerusalem als Hauptstadt von Israel und Palästina, und ohne eine zumindest symbolischen Anerkennung des Rückgerechts der Palästinenser, von palästinensischem Standpunkt wohl kaum Frieden zu haben sein wird. Das muss als Voraussetzung erstmal anerkannt werden, dass das sich historisch mehr oder minder manifestiert hat. Der Grund, warum es nicht dazu gekommen ist, obwohl es schon sehr nah greifbar erschien, hängt damit zusammen, dass die Palästinenser, als es ihnen klar wurde, dass es um eine finale Lösung des Konflikts geht, mit weniger als dem sich nicht begnügen konnte, es wäre sonst nicht durchsetzbar gewesen, und die Israelis an der Stelle nun eigentlich die Ware hätten liefern müssen. Und das heißt jetzt im neuen israelischen Mythos, man habe sehr generös den Palästinensern etwas angeboten. Allein diese koloniale Sprechweise von wir bieten den Palästinensern etwas an, müsste schon kritisiert werden. Aber realitär muss darüber hinaus noch gesagt werden, dass das Angebot von Barak in der Tat weiterging als das seiner Vorgänge, ganz bestimmt dessen Netanjahus und Rabins, auch dessen, was Peres bereit war zu offerieren, aber es eben nicht weit genug gegangen ist. Mit den Worten des israelischen Publizisten Uri Avneri, man ist mit 20 Kilometer mehr gelaufen als 10 Kilometer, aber der Marathonlauf ist eben nur mit 42 und so viel Meter beendet. Wir waren noch lange nicht am Marathonende gelangt, als es im Camp David und später in Taba zu dieser Aushandlung kam. Den Rückzieher hat letztendlich, glaube ich, Barak gemacht, als er ihm klar wurde, dass er die Wahlen verlieren würde. In dem Moment brach also die Gewalt aus und die Gewalt hat natürlich ihre eigene Dynamik, über die möchte ich heute Abend gar nicht so sehr reden. Es ist ja vollkommen klar, dass in dem Moment, wo die Asymmetrie zwischen einem der stärksten Militärapparaturen der Welt und einem Befreiungsbewegung, die sich mehr auf den Guerillakrieg konzentrieren muss, dass da nicht von einer militärischen Auseinandersetzung die Rede sein kann. Von daher ist ja auch die innere Gewalt heute geprägt von einem massiv handelnden israelischen Militär und eben der Guerilla- bzw. Terroraktivität der Palästinenser. wo die Sachen beginnen und wo sie aufhören und wie die innere Dynamik sich da darstellt. Das heißt, wer dabei bedient wird, wird vielleicht in der Diskussion später zu erörtern sein. Es ist vollkommen klar, dass wenn man den Nichtwillen des Friedens auf israelischen Weise, Seite speisen will, muss man im Grunde genommen es dazu bringen, dass es immer wieder Terroranschläge gibt, damit man immer wieder sagen kann, mit denen können wir keinen Frieden machen. Auf palästinensischer Seite bedeutet das, dass diejenigen, die Hardliner sind, angenommen beispielsweise Dschihad und Hamas, als die fundamentalistischen Extremisten, wenn sie nicht bereit sind, eine politische Lösung einzugehen, müssen sie auch dafür sorgen, dass Israel seine Militäraktivitäten so steuert, dass man von palästinensischer Seite sagen kann, es ist hier kein Frieden zu haben, es ist hier keine politische Lösung zu zeitigen. Ich möchte mich jetzt aber, weil ich dazu eingeladen worden, wenig jetzt auf die palästinensische Seite konzentrieren, sondern eher auf die israelische, und die möchte ich jetzt kritisch angehen und mich fragen, warum, wenn die innere Logik der Gewalt es dazu bringt, dass wir immer mehr zu Killern werden und auf der anderen Seite immer mehr gekillt werden. Das heißt, es sind jetzt mehr in der letzten Intifada mehr Opfer zu verzeichnen gewesen als in den gesamten letzten 20 Jahren oder 10 Jahren, ist die Frage, die sich erhebt, warum ist die israelische Bevölkerung dazu bereit? Warum ist die israelische Bevölkerung dazu bereit, eine Situation hinzunehmen, wo der allen klar sein muss, selbst dem allerletzten Rechtsextremisten, dass es keine militärische Lösung für diesen Konflikt gibt? Warum ist die israelische Lösung, die israelische Bevölkerung heute bereit, ist ein Dauerzustand, den sie als eine Permanentbedrohung ihrer selbst empfindet, wo in der Tat das Alltagsleben in Israel total deformiert worden ist, es war nie normal, es ist jetzt endgültig nicht mehr normal. Warum ist die Bevölkerung bereit, das hinzunehmen? Warum geht sie nicht in Strömen auf die Straße, um zu sagen, Schluss, wir wollen das nicht mehr? Meine Zentralthese hängt damit zusammen, dass die israelische Gesellschaft sich trotz Oslo-Abkommen, die ich übrigens eher als einen Kapitulationsfrieden der Palästinenser immer erachtet habe, aber immerhin, wie ich schon mehrfach elaboriert und versucht habe darzustellen, immerhin hat es doch historisch reale Möglichkeiten gegeben, den Konflikt auf eine Ebene zu leiten, die eine tendenzielle Lösung zumindest aus sich herausbringen könnte. Bei diesem ganzen Oslo-Prozess, der auf der Ebene der hohen Politik gelaufen ist, ist nie auf die Probe gestellt worden, ob die israelische Bevölkerung in der Tat bereit ist, den Preis, der Minimalpreis wäre für einen finalen Frieden mit den Palästinensern, in der Tat bereit, ihn zu zahlen. Wir sind in Israel Weltmeister im Schreiben von Friedensliedern. Wir sind auch dauernd mit einer Statistik ausgestattet, dass 70% der Bevölkerung die Westbank zurückgeben will, etc. und so weiter und pp. Aber diese Grunddaten, die sogenannte israelische Friedensbereitschaft, ist nie auf die historische Probe gestellt worden. Und hier möchte ich jetzt das eigentliche Horrorszenario mal darstellen, um zu erklären, warum im Grunde genommen das Grundproblem heute darin besteht, dass die Entscheidung für eine finale Lösung des Konflikts auf friedlicher Ebene im Grunde genommen mit einer Entscheidungssituation für Israel steht, für die jüdische Bevölkerung Israel steht heute, die mehr oder weniger der Entscheidung zwischen Skylla und Charybdis kommt. Und statt Skylla und Charybdis können wir auch sagen, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Denn worum es geht, ist Folgendes. Sollte Israel die Entscheidung gefällt haben, die besetzten Gebiete, und hier rede ich jetzt vor allem von der Westbank, zurückzugeben, reicht es durchaus aus, dass 5.000 bis 10.000 Hardlinern von der Siedlerbewegung in der heute sich auf 200.000 summierenden Anzahl von Siedlern in der Westbank als Hardlinern verschanzt und sagt, nur über unsere Leichen. Und dass es zu einer Situation kommt, wo Israel als Staat sein Gewaltmonopol gegen diese Leute einsetzen muss, mit dem Codewort Juden schießen auf Juden, damit die Resultate von dem Staat getöteten Juden, nicht Bürger. Bürger hat man schon getötet im Oktober im Jahre 2000, arabische Bürger. Aber des Juden, Juden töten, damit es zu einer Spaltung in der israelischen Gesellschaft, in der israelischen jüdischen Gesellschaft kommt, von denen ich meinen möchte, dass sie zumindest die Potenzialität eines Bürgerkriegs in sich trägt. Das heißt, die Entscheidung, Gebiete zu räumen, von denen es dann heißt, dass sie mit Gewalt geräumt werden müssen, weil sich eine Gruppe von Hardlinern 5.000, 6.000, 10.000 weigert, diese Gebiete zurückzugeben, unter anderem, weil sie aus theologischen, religiösen, das heißt also mythisch-emotionalen Elementen sagen würden, wir können gar nicht diese Gebiete zurückgeben, das ist Gottes Wille, dass wir in diesen Gebieten sind. Sie wissen ja, das ist ja die theologische Begründung der Nationalreligiösen in Israel und der Siedlerbewegung. Und das würde mutatis mutandis bedeutet, wir können Gottes Willen nicht brechen. Das heißt, wir müssen hier verharren. In dieser Situation gibt es ein Gewaltpotenzial innerjüdisch, innerisraelisch, das in sich auch die Tendenz eines Bürgerkriegs trägt. Ich sage eine Tendenz, ich sage nicht, dass es so kommen muss. Ich sage, dass diese Möglichkeit kommt und sie ist allemal als eine zu befürchtende Bedrohung anwesend. Sollte Israel aber sich entscheiden, die Gebiete nicht zurückzugeben, und sie muss sich nicht größer entscheiden, im Moment gibt sie die Gebiete einfach nicht zurück, gibt es zweierlei Versionen. Die eine ist die linke Version, die wird beispielsweise von einem Mann wie Meron Ben Benisti in Israel vertreten, der sagt, im Grunde genommen ist das, was in den letzten 30 Jahren in den besetzten Gebieten entstanden, eine Infrastruktur, die irreversibel ist. Man kann gar nicht diese Sachen zurückgeben, weil da so viel investiert worden ist und weil da so viele Menschen inzwischen leben, dass man das gar nicht zurückgeben kann. Und das heißt von ihm aus betrachtet, dass dieses Irreversible jetzt politisch umgesetzt werden muss in ein Abkommen zwischen Israel und Palästinensern. Ich sage noch nicht, welches Abkommen, ich komme darauf gleich zu sprechen. Die rechte Version, beziehungsweise die rechtsextreme Version einer Nichtzurückgabe der Gebiete, selbst unter der Voraussetzung, dass die Palästinenser dem beipflichten würden. Es gibt auch Tendenzen unter den Palästinensern zu sagen, lasst uns ruhig mal warten, demografisch haben wir sowieso schon gesiegt. Aber selbst unter der Voraussetzung, dass die Palästinenser dem beipflichten würde, würde objektiv bedeuten, dass Israel entweder in einen Dauerzustand der Okkupation, der tendenziellen Gewalt, und das ist jetzt das zentrale Moment, sowohl die linke als auch die rechte Version würde bedeuten, dass man im Grunde genommen eine binationale Struktur geschaffen hat. Also selbst die Version von Ben Benisti, und er würde vielleicht dafür plädieren, als auch die Version derjenigen, die sagen, wir müssen die Okkupation perpetuieren, bedeutet, dass eine binationale Struktur entsteht. Meine Damen und Herren, das bedeutet letztendlich, dass man die Wahl hat, zwischen einem tendenziellen Bürgerkrieg und der Wahl zwischen einer binationalen Struktur. Beide bedeuten heute für den jüdischen Israeli, der sich als Zionist betrachtet, dass das zionistische Projekt mehr oder weniger historisch ad acta gelegt worden ist. Wenn Sie wissen wollen, warum man heute in dem Zustand verharrt, dass man keine Entscheidungen fällen will, dass man lieber die Terroranschläge hinnimmt und sogar hinnimmt, dass das eigene so viel gelobte Militär eindringt in die Westbank und dort eine Barbarei anrichtet, wie Israel sie schon lange nicht mehr angerichtet hat. Warum man bereit ist, das hinzunehmen, das hängt damit zusammen, dass man im Grunde genommen eine historische Entscheidung treffen muss. An dieser historischen Weggabelung ist man gekommen, dass man eine historische Entscheidung treffen muss, die bedeuten könnte, dass das zionistische Projekt zu Ende gegangen ist, dass man mithin seine Identität umtransformieren muss, dass es bedeutet, dass man sich von nationalen Mythen, so wie man sie gewohnt war, über 70, 80, 90, 100 Jahre verabschieden muss. Dass sich dabei eventuell auch die Palästinenser von einigen verabschieden müssen, können wir nachher in der Diskussion elaborieren. Worum es mir hier geht, ist die These aufzustellen, dass solange die israelische jüdische Bewegung, die israelische jüdische Bevölkerung nicht den Entschluss gefasst hat, diesen Weg des radikalen Friedens mit allem, was damit zusammenhängt, und ich habe versucht, eben die Gefahren darzustellen, durchzustehen und rigoros durchzuhalten, wir in der Tat in eine Sackgasse geraten sind, von denen wir im Moment nicht wissen können, wie aus ihr herauszugehen ist. Denn, und das sei jetzt zur internationalen Lage gesagt, die Vorstellung, dass man Israel heute mit Gewalt dazu zwingen kann, aus den besetzten Gebieten rauszugehen, ist eine Vorstellung, die normalerweise von kolonialen Vorstellungen kommt, die sich sehr gut applizieren lassen, wenn es um Bosnien geht und wenn es um Tschetschenien geht und wenn es um irgendwelche wehrlosen Entitäten handelt. Im Falle von Israel haben wir es mit einer der stärksten Militärmächten der Welt zu tun. Die gewaltmäßige Lösung von außen aufoktroyiert würde bedeuten, dass Israel zwar in die Selbstzerstörung geraten könnte, aber das würde auch bedeuten, meine Damen und Herren, dass der Nahe Osten mehr oder weniger in Schutt und Asche gelegt wird. Es gibt keine von außen aufoktroyierte Möglichkeit, Israel in den Frieden zu zwingen. Und das macht im Grunde genommen die Situation im Moment so prekär. Denn einerseits weiß man, dass man von außen nichts aufzwingen kann. Ob man überhaupt von außen aufzwingen will, ist unter den momentanen amerikanischen Präsidenten ohnehin zweifelhaft. Aber selbst wenn er es wollte, könnte er im Grunde genommen nichts aufzwingen. Das heißt, solange nicht von innen her, aus der israelischen Entscheidung heraus, der Entschluss gefasst worden ist, wir wollen die Sache jetzt rigoros durchhalten, denn anders ist letztendlich kein Frieden und anders ist deshalb auch die zukünftige Existenz Israels und Palästinens nicht zu gewährleisten, anders ist das nicht zu haben. Das Dilemma, wenn Sie wollen, die momentane Aporie liegt darin, dass eine solche Entscheidung mit einer in der Tat sehr mutigen Perspektive und ein Angehen dieser Perspektive zusammenhängen muss, von der ich im Moment wage zu bezweifeln, dass es dafür in der israelischen Politlandschaft die Kräfte dafür gibt. Es gibt die Leute der Linken, die das mehr oder weniger signifikant versuchen zu bezeichnen, aber das ist heute keine relevante politische Macht in Israel. Israel befindet sich im Moment politisch in einer Regression, von der wir, die Linken, meinten, dass sie schon seit guten 10, 15 Jahren ad acta gelegt worden ist, dass man mit Mythen, die heute in Israel virulent geworden sind, ich bin bereit, später in der Diskussion einige Beispiele dafür zu geben, dass wir damit fertig geworden sind. Wir sind total regrediert im Moment. Die politische Kultur Israels im Moment ist im Grunde genommen eine prämoderne politische Kultur, wo man sich um das Stammesfeuer wieder sozusagen versammelt hat und sozusagen Gott anbetet, dass es besser wird. Und Gott erscheint nicht, wie wir schon aus biblischen Zeiten wissen.